Ja, wir begrüßen euch, Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Daniel, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Erzähl mal.
Ich grüße euch auch. Übrigens, Klaus, seit dieser Folge benutze ich ein neues Mikrofon. Du hast ja noch das alte. Das ist ja jetzt ein kleiner Test. Mal gucken, ob die Soundqualität besser wird.
Ihr könnt ja alle in den Kommentaren schreiben, wer die geilere Soundqualität hier hat.
Genau.
Vielleicht ja auch unser Gast nachher.
Wer hat die bessere Stimme, genau. Ja. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Klaus, was hast du eigentlich die Woche erlebt und wo erwische ich dich eigentlich gerade?
Na, du erwischst mich wieder zu Hause im Kinderzimmer. Ja, wir gucken heute Paw Patrol hier. Wir haben zu Gast noch zwei kleine Kinder von Onita, die kennst du. Und die gucken heute den neuen Paw Patrol-Film. Ja.
Cool.
Und ich bin jetzt quasi dann ins Kinderzimmer umgezogen und darf mit euch Podcast aufnehmen.
Ach, du bist jetzt in einem anderen Raum als sonst?
Nö, ich bin ganz normal. Ich mache es öfter hier oben im Kinderzimmer dann. Die Kinder sitzen unten vorm Fernseher und habe ich meine Ruhe.
Ey Klaus, das ist übrigens, das können wir ja mal an dieser Stelle verraten, das ist doch auch das Zimmer, wo ich mal, wenn ich bei dir war, geschlafen habe, oder?
Das stimmt. Das ist aber jetzt das Kinderzimmer. Nicht mehr das Gästezimmer.
So, ich dachte nur, als ich drinnen lag, was.
Die Gäste Zimmer. Kommen jetzt in die Dunkelkammer.
Okay, gut. Im Keller, oder was? Ja, alles gut.
Ja.
Worum geht's eigentlich heute, Klaus?
Ja, wir haben heute das Thema Gewässerökologie. Und unser Gast wird sich gleich selber ein bisschen vorstellen. Wir kamen dazu. Und zwar gibt's ja dieses Mentoring-Programm von der jungen DWA. Und dann ruft mich da, oder ein junger Kollege schreibt mir, und dann schreibe ich, ja, wo willst du denn gern Mentor, was für einen Mentor brauchst du denn? Ja, ich will selber gern Mentor sein. Und will meine Erfahrung weitergeben. Und dann habe ich gefragt, was hast du denn so für Erfahrungen? Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir dich gleich zu uns einladen in den Abwassertalk-Podcast. Weil ich glaube, das Thema Gewässerökologie, da hören wir gleich ein bisschen was zu. Das ist ein cooles Thema. Und zwar ist unser Gast heute der Clemens Kunitsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Na? Vollkommen richtig, ja.
Und ja, stell dich am besten mal selber ein bisschen vor, wo du so herkommst, warum Gewässerökologie dein Thema ist. Und dann ziehen wir dir ein bisschen aus der Nase. Wir kommen ja, wir muss man ja ehrlicherweise sagen, wir kommen ja aus dem Bereich Abwasser und wir verschmutzen eigentlich nur deine Gewässer die ganze Zeit.
Ach, genau.
So kann man das sehen. Und ich glaube, wenn wir hier ein bisschen, wie sagt man, Bewusstsein schaffen für die Problematik, die im Gewässer nachher entsteht, ist das vielleicht viele Zuhörer auch nicht so ganz verkehrt.
Clemens. Da will ich nochmal einmal reingrätschen, ja. Klaus, ne, bevor dann der Clemens dran ist. Wir müssen an der Stelle nochmal sagen, ne, weil sonst fühlen sich die Abwasserbetreiber, die Kläranlagenbetreiber vielleicht auf den Schlips getreten. Das Ziel der Kläranlage ist es immer, das hattest du ja mal schön in einer Folge erklärt, das Abwasser bzw. das gereinigte Abwasser sauberer unter besseren Bedingungen wieder einzuleiten, als es das Gewässer gerade hergibt. Und jetzt, Clemens, it's your part. Herzlich willkommen. Stell dich mal vor, woher kommst du, was machst du und wieso bist du hier?
Ja, nochmal ein schönes Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich hier wirklich mal die Chance habe, vor Abwasserexperten reden zu dürfen und mal aus Sicht der Hydrobiologie ein paar Infos zu geben. Zu meiner Person, ich bin noch recht jung, bin 25 Jahre alt, habe das Thema Gewässer schon früh für mich entdeckt, für den Kindheitsalter als Angler, als eigener Teichbesitzer und habe dann ab 2015 ein Studium damit begonnen, mich auch mit Abwasser zu beschäftigen. Also ich habe vorerst Hydrowissenschaften studiert an der TU Dresden, hatte Abwasser, Siedlungsabwasserwirtschaft dort auch mit in der Vertiefung mit drin und Hydrologie und habe dann nach 3 Jahren meines Bachelors mich dafür entschieden, doch in die Hydrobiologie einzusteigen und mehr die Ökologie zu verstehen, wie man letzten Endes dann die Gewässer schützen kann, wie man wieder einen naturnahen Zustand bei den Gewässern suggeriert. Und so habe ich dann 2018 damit begonnen, den Master Hydrobiologie an der TU Dresden durchzuführen und bin dann nach meinem Master gleich durchgestartet und durfte beruflich mich austoben, was ich jetzt auch immer noch mache, und wirklich Maßnahmen am Gewässer planen, durchführen. Und ja, ich werde heute mal als Privatperson auftreten und aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar Infos geben, wie Gewässerentwicklung aussehen kann, was vor allem auch wichtig ist bei der Abwasserreinigung, was man heutzutage schon erforscht hat, was in den Abwässern enthalten ist, also chemische Stoffe und vor allem der Einfluss auf die Hydrochemie. Was passiert dann letzten Endes im Gewässer? Was das ist die Kernfrage. Ja, und das behandeln wir heute. Da freue ich mich sehr, dass ich eine Plattform.
Vielleicht nehmen wir das nochmal kurz, Daniel, bevor, wo bist du denn jetzt beruflich eingestiegen noch? Wo arbeitest du?
Bei der Landestalsperrenverwaltung. Okay. Arbeite ich derzeit.
Ja. Bei der was? Ich habe das nicht ganz verstanden.
Bei der Landestalsperrenverwaltung, kurz LTV. Ach,
Landestalsperrenverwaltung. Genau. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber das ist eine super Überleitung, für Abwasser einfach geklärt. Was ist das?
Die Landestalsperrenverwaltung ist ein Bereich, wir sind sehr, sehr vielschichtig. Wir sind für die Trinkwasserversorgung in Sachsen zuständig. Wir betreiben viele Talwassersperren, was ja auch in dem Begriff LDV mit enthalten ist. Wir haben im Bereich auch Gewässermorphologie jetzt mit enthalten, dass wir sozusagen als Gewässerunterhalter auch wirklich Gewässerentwicklungsmaßnahmen umsetzen und entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie die Gewässer in einem guten Zustand manövrieren und entwickeln. Ja, es ist sehr, sehr vielschichtig und wird auch in Zukunft noch breiter aufgestellt. Also es ist auch ein Wachstum gegeben, fachlich gesehen.
Ist das eure Bibel, die Wasserrahmenrichtlinie?
kann man fast so sehen. Also die eigentliche Bibel, meine Bibel ist das Wasserhaushaltsgesetz und das sächsische Wassergesetz. Aber die Wasserrahmenrichtlinie ist ein wunderbarer Rahmen, wirklich ein Rahmen, der uns Druck verleitet. Also wir haben Druck dadurch. Wir wissen, wir müssen daran arbeiten. Und vor allem auch unsere Nachbarländer haben auch denselben Druck, sodass auch Kooperationen viel, viel besser funktionieren. Wir können Grenzgewässer sehr gut bearbeiten, etc. Also es ist ein wunderbares Instrument, was Gott sei Dank ins Leben gerufen wurde. Da kann man mal die EU loben in der Hinsicht.
Wenn du sagst Druck, also ich verstehe ja Wasserrahmenrichtlinie immer so, man nimmt einen Fluss und bezieht das ganze Einzugsgebiet von diesem Fluss in sich, nicht länderspezifisch oder so, sondern flussspezifisch, Flusseinzugsgebietsspezifisch. Also man nimmt den ganzen Fluss und was will denn die Wasserrahmenrichtlinie jetzt erreichen zum Beispiel? Warum macht euch das Druck?
Wir haben das Ziel, den natürlichen Zustand bei Gewässern zu erreichen oder das natürliche Potenzial letzten Endes bei Gewässern, wo wir wissen, die sind so anthropogen beeinflusst, die sind ausgebaut, die sind im städtischen Bereich. Wir können hier keinen naturnahen Zustand suggerieren. Die werden ein natürliches Potenzial als Zielebene fokussieren. Zu Beginn naturnaher Zustand bedeutet, wir haben wirklich einen natürlichen Fließgewässerverlauf. Die Hydrochemie ist in einem sehr guten Zustand. Also wir haben keine Grenzwertüberschreitungen in Arsen oder Blei oder Nickel, Quecksilber etc. Da gibt es ganz viele Parameter, die da eingehalten werden müssen. Und wir haben keine Überschreitungen in der Defizitanalyse vom Ufer, von der Böschung und von der Tiefendiversität, von der Strömung etc. Also wirklich, wie man sich das so vorstellt, in einem Naturpark, ein wunderbares Gewässer, was mehr rentieren kann, das ist der naturnahe Zustand oder der natürliche Zustand. Und für die Gewässer, die letztendlich sowieso nicht in diesen Zustand gebracht werden können, rein aus Siedlungsgründen etc., denen setzt man das Ziel auf, dass sie einen hydrochemischen guten Zustand erreichen. Also dort müssen dann die Wasserparameter stimmen. Und dann ist natürlich wieder das Abwasser ein Riesenfaktor, der damit einspielt. Und auch sehr wirkt. Also wir merken das immer mehr. Es wirkt sehr, sehr.
Die Fischgängigkeit ist noch ein Thema, ne? Fische müssen von oben bis unten durchschwimmen können irgendwie, ne?
Das ist auch noch ein Thema. Die Durchgängigkeit für Salmoniden beispielsweise, für abwandernde Fische, die sollte gegeben sein. Ist nicht sehr oft der Fall. Aber es wird sehr, sehr viel daran getan, dass unsere Gewässer zweiters wie erster Ordnung, also auch kleine und große Gewässer, Fließgewässer wieder durchgängig sind. Ja.
Und alles zusammen ist dann die Gewässerökologie, ja? Kann man das so?
Die Gewässerökologie kann man fast, also die Gewässerökologie ist ein Verbund aus allen. Es ist ja, die Lebewesen leben in einem Lebensraum und die Ökologie beschreibt das sozusagen die Interaktion zum Lebensraum und der Lebewesen. Also schlechter Lebensraum. Wir haben auch eine schlechte Artenbiodiversität. Also wir haben schlechte Artenzusammensetzung, was letzten Endes dann sich wieder negativ auswirkt auf unsere Ziele, die wir uns ja gesetzt haben, auch in der Wasserrahmenrichtlinie. Und ja, vielleicht Ökologie ist die Gesamtheit im Gewässer, also wirklich die Interaktion Lebensraum und Arten, Lebewesen, Wasserorganismen in jeglicher Art und Weise.
Was bedeutet jetzt eigentlich ganz genau, das wäre sonst meine andere Frage bei Abwasser einfach geklärt gewesen, Gewässerschutz?
Gewässerschutz, ein sehr schöner Begriff. Das bedeutet, dass wir sozusagen die Gewässer in ihrer Entwicklung mitstützen. Wir hatten ja auch den Fall, dass bei Hochwässern etc. der natürliche Gewässerverlauf, der sich dadurch ergeben hat, wieder zurückversetzt wurde. Das war Stand der Technik vor 15, 20 Jahren. Und Gewässerschutz ist jetzt, dass wir wirklich schauen, natürliche Strukturen, Uferabbrüche beispielsweise oder Kolke, also Vertiefungen im Gewässer, wirklich zu schützen, dort nicht einzugreifen, dann die Natur walten lassen, Gewässer walten. Das ist der Gewässerschutz letzten Endes, den wir da betreiben, aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie.
Weil man kennt das ja auch von, ich sag mal gerade, Kläranlagenbetreibern, die haben immer einen Gewässerschutzbeauftragten, den die haben.
Ja.
Oder haben müssen, ich weiß gar nicht, da gibt es wahrscheinlich auch eine Definition. Wie ist das? Nimm uns mal mit.
Bei den Gewässerschutzbeauftragten, das ist jetzt zwar nicht mein Fachgebiet, aber da hatte ich mich auch schon mal eingelesen, da geht es rein um die Hydrochemie, so wie ich das verstanden hatte. Also da werden die Parameter abgeglichen, ob die eingelassenen Abwässer entsprechender Grenzwerte sind und ob dort Überschreitungen stattfinden und inwieweit diese Überschreitungen Einfluss dann auf die Hydrochemie im ganzen Fließgewässerkörper hat. Der Gewässerbeauftragte ist jetzt nicht ganz so für die Gewässermorphologie, also wirklich, ob Uferabbrüche gegeben sind in dem Bereich, nicht zuständig, erst rein für die Hydrochemie gegeben.
Das ja, ich kenne das dann so, dass bei größeren Baumaßnahmen, zum Beispiel auf Kläranlagen oder wenn irgendwelche größeren Änderungen auch im Kanalnetz passieren, dass da dann auch immer der Gewässerschutzbeauftragte mit befragt werden muss, dass der dann sagt, okay, an der Stelle könnte es vielleicht eine Auswirkung haben.
Genau.
Jetzt ja die Frage, jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt hier, weiß nicht, so dieser Indianer, der an so ein Gewässer kommt und dann sieht er die stinkende Brühe und dann kommt so eine Träne in seinem Auge, ja. Und bei den Simpsons, sondern sagt der andere so, dreh dich nicht um, hinter dir ist noch schlimmer, ne? Also, aber wie bewertest du jetzt so einen Fluss? Oder wie macht ihr das? Oder wie geht ihr da vor? Ne, weil das ist ja dann zum Beispiel die Frage, also ich habe jetzt da ein Gewässer, die Elbe fließt ja durch Dresden. Hat die Elbe einen guten Zustand? Oder wie bewertet ihr das?
Also die Elbe, es war jetzt gerade nicht in meinem Einzugsgebiet, aber ich kenne sie sehr gut. Wunderbares Gewässer. Wie mache ich das? Ich gehe erstmal an das Gewässer ran. Ich stelle mich meistens, ziehe eine Warthose an, ich stelle mich ins Gewässer rein und dann mache ich erstmal eine optische Probe. Ich gucke mir das Gewässer an. Schau, gibt es irgendwo Ausbrüche? Sieht die Aue in Ordnung aus? Gibt es überhaupt eine Aue? Also sind überhaupt Gewässergehölze vorhanden oder ist das einfach nur eine Wiese? Ist das ein Ackerland rundherum um das Gewässer, am Gewässer ranstreit? Danach benutze ich wirklich meine Nase. Ich nehme einen tiefen Zug und rieche, weil ich dann meistens schon eine Abwasserbelastung riechen kann. Also beispielsweise, ja, wirklich, das ist jetzt kein Mist. Ich stehe im Gewässer und rieche dann erstmal, nimm mitunter auch erstmal eine Probe im Wasser und rieche dann kurz dran, inwieweit der Geruch ist. Das ist meine spezielle Technik, die ich als Privatperson auch mache. Aber so nehme ich erstmal Kontakt zum Gewässer auf, um zu gucken, was ist jetzt hier der Stand, ohne jetzt irgendwelche hydrochemischen Parameter vorher mir anzugucken. Ja, das sieht man eigentlich relativ schnell, schon alleine am Geruch, am Optischen, ob ein Defizit gegeben ist. Und dann hört man einfach mal hin. Bei der Elbe ist es etwas schwieriger. Da wird man nicht sehr viel hören. Das zeigt auch, dass Strukturelemente fehlen. Früher, vor 500 Jahren, da lagen in der Elbe, wo die Auen noch ordentlich vorhanden waren, da lagen in der Elbe Bäume, große Eichen etc., Erlen, Schwarzpappeln. Und die haben auch eine Geräuschkulisse erzeugt, auch in der Elbe. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ich stehe auch im Gewässer und höre dem Bach oder dem Fluss zu. Und je mehr es rauscht und platscht und plumpst, desto mehr weiß ich, dass auch Strukturelemente vorhanden sind. Aber sehr oft stehe ich im Gewässer und man hört gar nichts, weil sie begradigt sind, weil keine Struktur drin ist. Ja. Riechen, hören, sehen sind meine ersten Kurzeinschätzungen. Und ja, vielleicht zur Elbe. Die Elbe ist ein sehr politisches Gewässer. Das ist jetzt meine private Meinung. Die Elbe ist noch lange nicht in einem guten Zustand. Das hat sich auch in den hydrochemischen Analysen gezeigt. Da ist noch viel Potenzial gegeben. Die Anzahl an nachweislichen Stoffen in der Elbe ist sehr beängstigend. Die liegt bei knapp über 1000 Stoffen. Manche Überschwemmungsgebiete sind rote Zonen, da Da darf ein Acker.
Heißt,
rote Zone bedeutet kein Ackerbau, keine Viehzucht, nichts.
Weil da irgendwelche Sachen versickert sind, die den Boden und so weiter, okay.
Richtig. Sind dann Giftstoffe, Dioxin beispielsweise, die bei Menschen mutagen wirken, also wirklich ins Erbgut eingreifen und vielleicht beispielsweise bei schwangeren Frauen Missbildungen vom Fötus hervorrufen können. Oder Mineralöle etc. Also da ist die Liste sehr, sehr lang. Da ist noch eine riesen Hausaufgabe für die Dresdner und für die Elbliebhaber, dass die Elbe dann auch im hydrochemischen Bereich in einen guten Zustand kommt. Ja.
Gibt es da eigentlich so eine Art Plan? Also nimmt man sich bestimmte Ziele auch vor, wann man welche Gewässergüte oder welche Güte man haben möchte, zu welcher Zeit?
Ja, die Pläne gibt es. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt da eine grobe Richtung. Jetzt wird angesehen, dass wir 2027 unsere Ziele erreichen. Das ist natürlich sehr fiktiv. Jeder weiß, also jeder, der mit der Thematik zu tun hat, weiß, das ist ein sehr, sehr straffes Ziel. Es wird wahrscheinlich viele Restriktionen geben für die Zielerreichung. Es gab ja schon mal eine Ziel-Deadline, die lag bei 2015. Und die haben wir nicht erreicht. Wie gesehen, wir sind immer noch unter 10% guter oder naturnaher Gewässer. Also wir
Solange haben, alle das Ziel reißen, kann man kann ja nicht alle einsperren. Das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen das Gefühl manchmal habe, dass alle die anderen angucken, machst du was? Ah, du machst auch nichts, dann muss ich ja auch noch nicht. So habe ich manchmal so das Gefühl.
Vermute, das ist vergleicht mal mit einer exponentiellen Funktion. Wir machen ja viel Grundlagenforschung. Wir fangen jetzt an zu verstehen, welche Maßnahmen passen zu welchem Fließgewässerkörper. Die Abwassertechnik wird immer sensibler, immer besser. Wir haben bessere hydrochemische Basiswerte. Also es wird immer besser. Ich denke mal, an irgendeinem Zeitpunkt wird es so sein, dass es dann signifikant nach oben geht, auch mit der Umsetzungszahl, dass wir mehr Erfolge auch erkennen am Gewässer. Das dauert seine Zeit. Ein Gewässer braucht seine Zeit, um auch natürlich ausbreiten zu können. Und vor allem auch, man sagt immer, der Zeitgeist der Bürger, die draußen am Gewässer leben, der wächst auch mit. Er muss mitwachsen, weil wir bei einer naturnahen Gewässergestaltung ja auch ganz andere Flussbilder haben, die für den Bürger mitunter unvorstellbar sind. Da wird gesagt, oh, das sieht unordentlich aus, das ist ein normaler Zustand, das gab es vor 20 Jahren nicht, so einen Zustand etc. Es ist ein Riesenwachstumsprozess. Aber ich bin der festen Überzeugung, es wird exponentiell dann nach oben gehen. Also ich möchte keine Jahreszahlen nennen, aber ich werde es noch erleben, denke ich.
Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage zur Elbe. Hm? Jetzt sind wir sehr, sehr bei der Elbe gerade gelandet. Hm? Ich bin ja auch unmittelbar in der Elbe oder nicht unmittelbar in der Elbe, sondern die Flüsse, die jetzt meine Kläranlagenbetreiber betrifft, das sind Flüsse, die dann direkt wieder in die Elbe leiten. Meine Frage jetzt zur Elbe. Jetzt gab es ja bestimmte Hochwasserereignisse. Jetzt sagst du, okay, die Gewässergüte der Elbe ist noch nicht perfekt. Haben die damit auch was zu tun oder ist das total egal, wenn es jetzt ein Hochwasser gibt? Ich stelle mir das so vor, dann wird erstmal alles überschwemmt und das fließt ja auch irgendwie zurück, wieder in einen Fluss zurück. Der dann gar nicht mehr seinen ökologischen Zustand haben kann, wie vorher.
Also die Hochwasser wirken erstmal temporär hydrochemisch. Also wenn man jetzt Wasserproben nehmen würde, würde natürlich zur Hochwassersituation ein schlechteres Bild sich zeichnen. Danach kommt es ja wieder zu Adsorptionsprozessen, die Giftstoffe etc. adsorbieren an kleinen Sedimentpartikeln. Also das Gewässer reinigt sich ja wieder selber. Wir haben ja nur eine Umverlagerung des Problems. Durch das Hochwasser wird ja auch wieder altes Sediment auf die Oberflächen aufgebracht und dort verbleibt es. Viele Stoffe sind persistent, also die lassen sich bauen, sie bleiben dort für immer oder haben eine sehr lange Halbwertszeit, sodass wir eine Verlagerung des Problems eigentlich auf die Oberflächen haben, was derzeit auch noch mit betrachtet wird. Kann ich aber sagen, ist ein sehr, sehr spannendes Feld, auch politisch spannendes Feld, was jetzt zwar nicht in meinem Fachbereich liegt, aber ich weiß, dass dort viel Spannung herrscht. An sich die Hochwässer, also man sieht das eigentlich relativ gut, dass das Gewässer sich nach kurzer Zeit wieder einpegelt, auch hydrochemisch. Und ja, da muss man halt sehen, die Grundbelastung ist ja gegeben, die auch wieder durch das Sediment begründet ist und auch durch die kontinuierlichen Abwasserabgaben und auch Industrieabwässer etc. Auch von technischer Seite, muss man ganz ehrlich sagen, ist noch sehr viel Handlungsbedarf. Ich denke, das Problem liegt nicht ganz so auf der deutschen Seite. Das ist jetzt meine private Meinung. Das hat jetzt nichts mit meiner beruflichen Ausrichtung zu tun. Ja, da wird es noch ein Problem auf tschechischer Seite geben, weil dort manchmal Stoffe mit eingeleitet werden.
Ja, alles, was da wegfließt, ist ja nicht mehr mein Problem.
Richtig, richtig. Ja. Das ist ein lang bekanntes Problem.
Aber das ist ja immer das Problem, ne? Wenn das Wasser da hinten wegfließt und ich weiter oben mein Trinkwasser hole, ist ja alles gut. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, das Argument, wo natürlich nicht ganz abzutun ist. Wenn da jeder so denkt, dann sind die ganz unten in Hamburg ganz schlimm dran. Oder ja. Wo immer. Ja, aber jetzt hast du ja gesagt, riechen, hören, sehen, fühlen. Ne? Du bist ja dann rumgewartet in deiner Warthose im Gewässer. So, dann haust du die Angel rein. Und also wenn kein Abwasser vorhanden ist, haust du die Angel rein und holst den Fisch erstmal raus. Oder wie? Du musst ja dann auch zählen, wie viele Fische drin sind. Oder wie macht man das dann? Oder stelle ich mir jetzt so vor? Oder macht man dann mit einem Kescher einen Liter Wasser raus und guckt? Oder?
Also für die Einschätzung der Fischartendiversität, was für Fische wirklich vorkommen, ob die Leitarten vorkommen, da berufe ich mich immer auf die sächsischen Befischungen, die von der Fischereibehörde durchgeführt werden. Das wird im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie kontinuierlich kontrolliert. Also periodisch werden die Gewässer Stück für Stück an bestimmten Fischungsstrecken immer wieder abgefischt und dann hat man eine Vergleichsreferenz, wie sind die Artenzusammensetzungen, wie sind die Fischzahlen, also die Abundanzen. Gibt es da einen Trend, den man erkennen kann, also eine Verschlechterung oder eine Verbesserung. Das wird alles von der Fischereibehörde durchgeführt, sodass ich leider nicht das Glück habe, selber Befischung durchzuführen. Ich könnte es machen. Ich habe den Bedienungsschein dafür gemacht und ich habe auch zu Studentenzeiten viele Befischungen auch an der
Elbe gemacht. Mit einer normalen Angel gemacht?
Nein. Das wird mit einer Elektrofischanlage, Fischfanganlage gemacht, wo man wirklich mit Strom befischt. Das ist ein das muss genehmigt werden von der Fischereibehörde. Das ist keine legalisierte Fischfangmethode für die jetzt freudig aufspringen, für die Angler. Also das muss genehmigt werden.
Also Dynamit auch nicht, ne?
Das haben die Russen früher genommen.
Ganz schlecht. Aber jetzt sind wir ja der Abwassertalk.
Genau.
So, jetzt hast du uns ein bisschen was zu Gewässerökologie, was da so wichtig ist, erklärt, Wasserrahmenrichtlinie. Jetzt führen wir uns ja, Dan und ich, wahrscheinlich schon ein bisschen schlecht, dass du Abwasser direkt riechen kannst im Gewässer. Was ist denn dann deine Alternative? Was würdest du jetzt so einem Abwassermenschen raten? Oder warum sind die besonders schlecht? Wie seht ihr das als Gewässerleute?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Gegner von den Abwasseringenieuren, von den Siedlungsabwasserwirtschaftlern, weil ich habe selber ja auch studiert. Ich weiß, was für Restriktionen gegeben sind. Und die Abwässer, die ja eingeleitet werden, sind ja trotzdem durch Grenzwerte definiert. Es wird ja kontrolliert. Wir haben ja nur eine Problematik, dass wir noch nicht auf den Stand sind, dass wir überall die vierte Reinigungsstufe mit enthalten ist. Also wir geben Stoffe in das Gewässer mit ein, die wirklich signifikant wirken. Da denke ich an Hormone, da denke ich an Drogen, da werden wir bestimmt nochmal vertiefend eingehen können, die wirklich ökologisch wirken und Restriktionen mit sich ziehen, die ein Abwasserbetreiber überhaupt nicht mit seinen drei Reinigungsstufen auf dem Schirm haben kann und auch nicht bewältigen kann. Also den Punkt sehe ich, da gibt es kein Gegeneinander. Wir können nur miteinander. Ich bin immer ganz froh, wenn wirklich Abwasserbetreiber mit uns kommunizieren und uns auch Daten geben oder uns Tipps geben. Und aus diesem Grund bin ich da immer sehr, sehr sachlich und relativ neutral, weil ich weiß, was sie einleiten dürfen, wie die Grenzwerte grob sind. Ich sehe immer nur ein bisschen Restriktionen. Da trifft man mich an den wunden Punkt, wenn es um Papierfabriken geht. Die haben ja die müssen das ja selber vorbehandeln, das Wasser. Und dort haben wir eine Riesenproblematik mit der Temperatur, die gesetzlich definiert ist, maximal 35 Grad. Das ist für kaltwasserliebende Organismen einfach der Tod. Und ich sehe das ja oft am Gewässer. Dort haben wir auf alle Fälle viel, viel noch zu besprechen, inwieweit wir in Zukunft mit sowas umgehen. Da ist eher die stoffliche Belastung zweitrangig. Da geht es eher mehr um die Temperatur. Und die Temperatur ist im Sinne des Klimawandels eigentlich auch ein ganz hochwichtiger Parameter, den wir betrachten müssen. So kann ich eigentlich nur sagen, dass ich da sehr neutral rangehe, sachlich, um dann auch erstmal, Gemeinsamkeiten zu finden.
Aber das sind auch direkt Einleiter ins Gewässer, richtig? Also die entnehmen Wasser und die bringen das Wasser wieder zurück.
Richtig, richtig. Das wird wieder direkt eingeleitet und hoffentlich vorbehandelt.
Es ist immer warm, ne? Weil es kostet ja Geld, das weiter runterzukühlen, ne?
Ja. Wie siehst du das eigentlich mit Indirekteinleitungen? Also ich sag mal jetzt, ein Kläranlagenbetreiber leitet was ins Gewässer ein und hat gewisse, auch Papierbuden oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Indirekteinleiter in seinem System. Wie sieht man das?
Bei der Inneneinleitung ändert sich ja an der Temperatur schließlich nichts, ne? Bleibt ja gleich. Wir haben das Problem dann vertiefend. Wir haben ja, wenn das Wasser innen eingeleitet wird, wird es ja wahrscheinlich mehr den Grundwasserleiter auch mit beanspruchen oder das Intertial, also die Zwischenschicht zwischen Gewässersohle und Grundwasser, nehme ich jetzt an.
Daniel meint was anderes. Daniel meint, Indirekteinleiter sind alles die, die ihr Abwasser halt auch nicht in den Fluss einleiten, sondern indirekt über die Kläranlage ins Gewässer. Ne? Die Kläranlagen sind die Direkteinleiter und indirekt ist dann, wenn ich nicht direkt ins Gewässer, sondern indirekt übers Kanalnetz zur Kläranlage ins Gewässer gehe. Dann ist halt die Kläranlage die das dann ausbaden müssen, ne? Weil was die dann halt für Abwässer haben, ne?
Das ist natürlich dann eine Herkulesaufgabe. Also wenn ich überlege, dass dann ja 4 Papierfabriken mit angeschlossen sind an einer Siedlungsabwasserkläranlage, vielleicht noch von der Stadt. Also ist vielleicht die bessere Variante, weil wir die Temperaturen ein wenig beeinflussen können. Kommt drauf an, wie die Verweilzeit ist und der biologische Abbau in der Kläranlage ist, weil ja auch wieder Wärme entsteht und vor allem auch, wo die Anlage steht, ist es mit beschattet. Teilweise kennt von der Abwasserkläranlage in Kaditz, die ist voll besonnt. Also dort die Abwasser, die Setzbecken, die stehen voll in der Sonne und haben eine gewisse Zeit auch, wo sie sich aufwärmen können. Das denke ich mal, das ist ein sehr, sehr spezifischer Einzelfall. Aber etwas besser als die Direkteinleitung. Also ich kenne es im Erzgebirgskreis, da wird direkt eingeleitet. Wenn man jetzt mal so ein Beispiel hat, man hat 400 Liter pro Sekunde Durchfluss und 200 Liter pro Sekunde nimmt die Papierfabrik und leitet dann wirklich 200 Liter pro Sekunde wieder Abwasser ein und das in einem warmen Zustand, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber 50% warmes Wasser wieder rein, dann ist natürlich der Einfluss größer, als wenn man das über eine kommunale Abwasserkläranlage nochmal ein bisschen abdämmt.
Und so ein kommunales Gewässer, was du gerade sagst, was hat das normalerweise für eine Temperatur? 5 Grad oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in den Mittelgebirgsflächen, wenn man jetzt mehr an das Gebirge geht, Richtung Erzgebirge, dann sollten, ich rede jetzt von den Sommertemperaturen, die sind ja mit am interessantesten, reden wir so unter 17 Grad Celsius, die Temperatur. Wenn man jetzt aber wieder Richtung Leipzig geht, wieder Richtung Mittelsachsen in den flacheren Bereich, da sind wir leider schon ab Mai mitunter bei Temperaturen von 18, 19 Grad, 20 Grad. Ich hatte letztes Jahr eine Befischung miterleben dürfen. Da waren wir bei der Zwickauer Mulde bei 21 Grad und das im April. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, dass kaltliebende Salmoniden oder allgemein kaltliebende Wasserorganismen, jetzt nehme ich mal die Eche raus, die brauchen eine Temperatur von unter 15 Grad Celsius, um abzuleichen. Und wenn natürlich in ihrer Laichzeit die bis Mai mitgeht, natürlich Temperaturen von über 15 Grad Celsius erreicht werden, dann kann man ja das sich ausmalen, wo die Reise hingeht.
Dann weiß sie noch nicht, wann Winter ist, oder? Oder ja, die wartet wahrscheinlich darauf, wenn es kalt wird und dann geht's los.
Die sind natürlich an ihre Temperatur angepasst oder die Reproduktionszyklen, die passen sich natürlich auch etwas der Temperatur an, aber diese Bereiche, die Laichbereiche, die sind natürlich über Jahrhunderte, haben die sich etabliert und die werden natürlich durch solche warmen Wetterereignisse oder Einleitungen beispielsweise gestört. Also wenn ich jetzt denke, dass wir zwar gute klimatische Bedingungen haben, ein relativ kaltes Jahr, und wir haben aber eine Abwasserkläranlage, die einen hohen Wasseranteil, erwärmten Wasseranteil eingibt, dann kann das auch mit beeinflussen. Also das gerade im Winter, das darf man auch nicht vergessen, die Papierfabrik produziert auch im Winter weiter. Und im Winter bringen wir dann warmes Wasser in den Fluss ein, der 3 Grad Celsius hat.
Würdest du sagen, die ersten 3 Reinigungsstufen, also ich jetzt zum Beispiel, gibt es ja im Bodensee immer diese Diskussion, dass die Fische schon viel zu klein sind, weil sie gar nicht mehr genug in Anführungsstrichen Abwasser oder Verschmutzung bekommen mit diesen Phosphaten und so, Daniel, mit diesen Phosphorwerten, die wir ja chemisch rausfällen, weil das ja auch ein Trinkwassersee ist, bei uns ja, also ich wohne ja in Baden-Württemberg, und würdest du sagen, dass wir da manchmal bei der 1. bis 3. Reinigungsstufe zu gründlich sind und dann die 4. vielleicht vernachlässigen? Kann das sein? Oder ist das ein Gerücht von den Fischern, dass die nur einfach größere Fische haben wollen da im Bodensee?
Also der Bodensee, da muss ich jetzt auch an die Trickkiste greifen. Das hat ja meines Erachtens auch ein Nährstoffproblem. Also das ist ein sehr nährstoffarmer See. Und die haben ja auch Neophytenprobleme. Also der Stichling ist dort extrem vorhanden, der jetzt auch die normalen Fischbestände dort herabsinkt. Sie haben auch eine invasive Muschel dort mitgegeben. Das sind Faktoren, die spielen damit ein. Die werden wahrscheinlich auch wegweisend sein. Man muss ja sehen, die Abwasserkläranlagen sind anthropogen erzeugt. Das ist ja unsere Erfindung. Das haben wir gemacht. Das gab es vor 500 Jahren nicht. Das gab es nicht. Die Nährstoffeintragung gab es einfach nicht. Und dann darauf zu argumentieren, dass vor 50 Jahren die Bestände besser waren, weil mehr Nährstoffe drin waren, das kann sein. Ich kenne es aus Tagebau Folgeseen, wenn man dort natürlich jetzt Abwasser reinleiten würde, Phosphor und Stickstoff ordentlich, es würde zum Eutrophierungseffekt kommen, also Algenbildung, Phytoplankton wächst. Es würde nach sich ziehen, dass auch wieder Zooplankton mehr wächst. Und was passiert natürlich mit Zooplankton? Steigt die Fischabundanz, weil ja die Fische jetzt eine Nahrungsgrundlage haben. Also ja, mehr Nährstoffe bringt natürlich ein Wachstum mit rein, aber das jetzt mit der Abwasserkläranlage oder mit der Einleitung oder mit diesen Reinigungsstufen zu vergleichen, das sehe ich da sehr kritisch, weil es da meines Erachtens ganz andere Defizite gibt, die dafür zuständig sind.
Ja, wie sagte mal ein Kläranlagenmeister und begnadeter Angler zu mir, die größten Fische gibt es am Kläranlagenauslauf. Ja. Aber nichtsdestotrotz mal jetzt noch eine andere Frage. Jetzt hatten wir Temperaturen. Jetzt
sollte man die auch essen, Daniel?
Ich esse allgemein keinen Fisch.
Von daher. Ich auch nicht, aber sollte sind die sind ja dann sehr groß, aber lieber nicht. Clemens, du sagst auch lieber nicht.
Nein, er schüttelt den Kopf wahrscheinlich, weil wir keinen Fisch essen.
Also, nur wenn die Kläranlage eine 4. Reinigungsstufe hat.
Also ich bin da echt gebrandmarkt, weil ich viele Analysen gemacht habe, auch in der Hydrochemie.
Okay, du bist ja noch Angler, hast du gesagt. Aus welchem Gewässer angelst du denn dann? Aus deinem eigenen Teich, oder wie?
Nee, erstmal die Frage ist, isst du deine Fische?
Ja, okay. Ja. Ich esse meine Fische, wenn ich denn mal angeln bin, wenn ich die Zeit habe. Ich gehe aber lieben gerne in Standgewässern angeln, weil ich die, Hydrochemie oder die chemische Belastung meiner Fließgewässer kenne.
Oh, okay.
Und einige Gewässer dabei sind, wo ich starke Zweifel hätte oder wo ich nicht mit ruhigem Gewissen einen Fisch konsumieren wollen würde. Das wird zwar alles untersucht, das wird abgesichert. Also wir haben jetzt in Sachsen, sag mal, kein No-Go-Gewässer in der Art und Weise, wo wirklich der Fischkonsum verboten wird. Aber ich habe beispielsweise ein Gewässer, das ist arsenbelastet, richtig stark arsenbelastet. Da reden wir nicht um ein Mikrogramm über den Grenzwert, sondern 50 Mikrogramm über den Grenzwert, also stark belastet. Und dort sind riesige Forellenbestände drin, weil natürlich die Anzahl der Angler zurückgegangen ist, die jetzt dort angeln, aber es gibt halt immer noch Angler, die angeln dort und schwören auf ihre, ich nenne es immer sehr lieb, die Arsenforelle. Sie schwören darauf, sie essen sie, und ich habe bis jetzt noch von keinem unglücklichen Lebensverlauf gehört, der jetzt den Fisch verspeist hat. Man muss ja auch sehen, wo Bio akkumuliert. Das Schwermetall, das ist meistens die Leber. Das sind die inneren Organe. Es kommt zwar auch zur Anreicherung im Muskelgewebe, was man dann letzten Endes auch konsumiert, aber das ist wahrscheinlich marginaler. Ich weiß, bei der Elbe beispielsweise wird ein Hinweis gegeben, 1 Kilo Fisch maximal in der Woche zu konsumieren. Also rein 1 Kilo Filetfisch sollte man nicht überschreiten. Das ist ein netter Hinweis. Das muss man erstmal schaffen, 1 Kilo. Ich kenne niemanden, der das so viel ist. Aber dort wird der Hinweis gegeben, dass man das beachten sollte.
Dann doch wieder lieber wieder Massenhaltungsfleisch.
Ja.
Ja, man wird ja fast zum Veganer immer mehr. Das willst du auch nicht mehr kaufen. Fisch ist auch belastet. Ne, den Wels am Ende der Kläranlage darf ich auch nicht mehr essen. Hm? Eier darf ich auch nicht mehr essen, weil die Küken gekillt werden. Das ist schwierig.
Ja. Ein schlechtes Gewissen dabei.
Ja, ein bisschen. Ne? Hm. Aber das führt so im Supermarkt zum Beispiel, da ist man dann schon dabei und aus einer Fleischtheke im Supermarkt kaufe ich mir nichts mehr. Ne? Oder da würde ich mir auch keinen Fisch kaufen. Den würde ich mir auch lieber, weiß nicht, in die Ecke kaufen oder keine Ahnung.
Vielleicht als um das Konsumthema Fisch abzuschließen, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja wunderbare Teichwürde, gerade in Sachsen, wir sind ja das Bundesland des Karpfens auch mit, und da wird Fisch produziert, der meines Erachtens in einer sehr guten Qualität ist. Den kann man natürlich nutzen, den würde ich auch immer kaufen, weil bei den Teichwirten ist doch mehr Kontrolle drin. Die haben ganz andere Zuflüsse, die haben mitunter einen Quell, den sie nutzen. Da ist jetzt kein Abwasser reingelaufen oder da ist auch keine Industrie in der Nähe gewesen etc. Da kann man schon ganz getrost seinen Fisch konsumieren, und zum Glück gibt es ja genug Teichwirte, die durchgekämpft haben und das mitmachen.
Jetzt hast du ja noch was von Drogen gesagt, ne?
Genau.
Wo sind denn die geilsten Partyforellen? in unseren Gewässern? Kann man das sagen, wo die meisten Drogen bei uns in den Gewässern sind, oder?
Doch, also das klingt
wirklich verrückt. Darf ich sagen, ne? Sonst wollen die alle das Wasser von da trinken.
Oh, da kann ich Ihnen, ich sage jetzt das Gewässer und dann sage ich Ihnen, warum Sie das nicht trinken können. Also das Gewässer, was mir sofort einfällt, ist die Chemnitz. Wie ich das gelesen hatte, ist die Stadt Chemnitz ein sehr drogenlastiger Bereich in Sachsen.
Die Leute sind gut drauf. Die Leute sind gut drauf da.
Ja, ich weiß, es ist halt eine hohe Belastung an Heroin. Und ich denke, Heroin ist keine Partydroge. Das ist wahrscheinlich ja dann die Hardcore-Droge schlechthin. Und Kokain wird sehr oft auch mit gefunden. Ja, das ist natürlich alles in dem Abwasser noch mit enthalten. Wird teilweise ja nicht mit abgebaut, ist ja logisch, weil auch Verweilzeiten nicht ausreichen, weil die Reinigungsstufe fehlt, die vierte. Und wir haben wirklich zwar keine Party im Gewässer, aber die Forellen beispielsweise, das hat sich in mehreren Untersuchungen, beispielsweise von Hawkey im Jahr 2021 gezeigt, dass die Forellen einfach langsamer werden, die werden träge. Die sind kurz in dieser Drogensuspension drin, Kokain beispielsweise, eine Kokainmischung, und die werden träge. Sie haben keine Lust mehr zu jagen. Das ist ja ein Jäger, die Forelle, die schießt zu ihrer Nahrung hin, zack, bam, gefressen, das Makrozoobend ist weggefressen. Und auf einmal ist die träge, ganz träge. Und da hat man rausgekriegt, dass sich dadurch, dass die Nahrungskette ja verschiebt, weil das Makrozoobend, das ist, nehme ich mal eine Eintagsfliegenlarve, die sonst immer gefressen wurde, die hat natürlich jetzt leichtes Spiel, wenn die Forelle ganz träge ist.
Sind die nicht auch mit den Drogen?
Ja, die sind auch mit beeinflusst. Das hat man auch rausgekriegt. Aber letzten Endes haben die jetzt aber nicht mehr so den starken Fraß. Das heißt, die bilden sich wieder mehr aus. Die Forelle hat aber wieder Probleme, ihren Nahrungsbedarf zu decken, weil sie natürlich ja evolutorisch an diese Umwelt angepasst ist. Letzten Endes minimieren wir unsere Population dadurch. Und ich möchte behaupten, wir haben das auch in den Fischungen, zeigt sich das etwas ab, dass die Forellenpopulation jetzt nicht den besten Stand hat, wie es eigentlich sein sollte, nach den Vorgaben für eine Bachforellenregion. Ja, also wir haben einmal die Verlangsamung, ein riesen fataler Verlauf für den Aal beispielsweise. Der ist dann in so ein Stadium, dass seine Leber versagt, die Fettreserven, die er sich anfrisst, um seine Laichwanderung in den Saragossa-See dann durchzuführen, die werden verbraucht und letzten Endes erreichen die nicht mal das Reproduktionsalter. Und so kommt es dazu, dass wir den Aal beispielsweise in solchen Gewässern dann wirklich, wirklich an die Kehle gehen und ihn von der Agenda streichen können. Da gab es mal ein wunderbarer Versuch in England. Da hat man mal das Glastonbury Festival untersucht, und an dem Festivalgelände verlief ein Bach, oder ein relativ mittelgroßes Gewässer. Und man hat vor dem Festival Proben genommen und danach. Und die Konzentration an Drogen, an Kokain und Heroin waren so hoch, dass man gleich auch bei den gefangenen Aalen, die wir Wochen später dann genommen, herausgefangen hat, sofort eine Beeinträchtigung der Organe gesehen hat. Also das hat sofort gewirkt und es war eine punktuelle Zugabe der Drogen. Und vor allem, wenn man den Zeithorizont sieht, ein Festival, das geht eine Woche. Eine Woche sind der Urin der Tanzwilligen wird eingeflossen in das Fließgewässer und schon kann man bald sagen, also die haben in dem Paper davon gesprochen, dass dieser Aal an dieser Stelle aussterben könnte durch diese eine punktuelle Einleitung.
Okay. Hm. Das ist krass, was so kleine Sachen so großen Einfluss haben auf das Gewässer, ne? Wie ist denn das? Ist das gut so, wie wir heute in die Gewässer einleiten von den Kläranlagen? Wir haben ja meistens so, vorne läuft konstant Wasser rein und hinten läuft konstant Wasser raus. Sollte man das anpassen anhand der Tageszeit, Jahreszeit, was auch immer? Macht sowas, würde sowas einen Erfolg bringen oder sagst du da, nö, ist egal?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich vielleicht wieder die Temperatur einnehmen. Also für mich als Hydrobiologe würde es Sinn machen, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Einleitungswasser vom Abwasser liegt bei 25 Grad, von meinem Fließgewässer ist er jetzt derzeit bei 12 Grad, etc., weil wir jetzt noch in der Frühlingsphase sind, als Beispiel. Und wir könnten das durch die Reduzierung der Einleitung ein bisschen minimieren, diese Temperaturunterschiede.
Das würde Sinn machen. Kann man wahrscheinlich das Wasser nicht zurückhalten, aber ich meine, so im Tageszeitverlauf, ob das irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich muss ein halbes Jahr das Wasser zurückhalten, das kann ich natürlich auch nicht machen. Aber, ja.
Den Abläufen würde ich dort, sehe ich da jetzt nicht so viel.
Mir fällt immer übrigens spontan, oder mir fällt es immer ein, immer wenn du davon sprichst, von der Temperatur und die Einleitung ins Gewässer, fällt mir immer irgendwie die Wärmenutzung, beziehungsweise die Abwasserwärmegewinnung ein, die man vielleicht noch nutzen könnte dann in dem Bereich, ne? Klaus, vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema für.
Also da gab es hier in Baden-Württemberg letztens Riesendiskussionen auf unserer DWA-Tagung. Also speziell auch in Baden-Württemberg haben wir ja schon viele, viele vierte Reinigungsstufen. Und da war die Diskussion, ob man nicht am Ende der Kläranlagen, da wo das Wasser dann in die Gewässer eingeleitet wird, einfach noch Wärme wieder rauszieht. Und dann irgendwie nutzbar macht. Wie kalt sollte es denn sein?
Das würde ich immer erstens den Leitvorgaben mit anpassen, dass man sieht, gut, im Frühjahr sollten sie nicht über, also ich sag mal von Februar bis Mai, sollten sie dann Ende Mai nicht über 15 Grad Celsius sein. Dass die Eche beispielsweise im Mittelgebirgsbereich bin immer noch in den Gebirgsbereich. Im Flachland sieht das wieder ganz anders aus. Da hat man auch ganz andere Fischzusammensetzungen, andere Temperaturen werden toleriert etc. Bin jetzt im Gebirgsbereich, also dort würde ich schon sagen, also bis zum Mai sollte die Temperatur von 15, 16 Grad Celsius nicht überschritten werden. In den Sommermonaten kann das mal an 20 Grad Celsius rankommen, aber dann sollte es dann Richtung Herbst wieder signifikant heruntergehen.
Habt ihr Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Sag mal so, du sagst ja, deine Gewässer, hast du ja jetzt auch ein paar Mal gesagt. Ja. Sind deine Gewässer, ist ja auch eine gute Einstellung. Hast du denn die Möglichkeit, das wird hier verletzt, hier muss was geändert werden, dass du da Einfluss nehmen kannst auf Punkteinleitungen, Umänderungen von Gewässern und so weiter? Kannst du da was tun da dran auch wirklich? Oder?
Also leider an der Hydrochemie, also wenn es mir auffällt, eine Einleitstelle, dass die Defizite aufweist, dann gebe ich den Hinweis. Einen Hinweis darf man immer geben. Und den gebe ich auch, aber ich darf, also letzten Endes hat man da keine Handlungsfähigkeit, weil das wieder ein anderer Fachbereich ist. Ich bin ja letzten Endes ja bei der Gewässermorphologie voll mit involviert, also natürliche Ufer, Böschung, Sohle etc. Die Hydrochemie wird wieder von einem anderen Bereich bearbeitet und dafür sind dann natürlich auch die Fachbehörden zuständig. Ja. Bei uns die untere Wasserbehörde etc., die auch die Wasserqualitäten mit auf der Agenda haben und dann mit meinen Hinweisen natürlich vielleicht in die Spur gehen und das bearbeiten. Also ich habe leider nur die Möglichkeit, Hinweise zu geben, aber die gebe ich, keine Angst. Also überall, wo ich was sehe, gebe ich Hinweise und hinterfrage das auch letzten Endes.
So, und was machst du jetzt wirklich am Gewässer dann selbst? Also, okay, Hydrochemie ist eine andere Abteilung und du machst Morphologie. Was heißt das? Du nimmst einen Spaten und gräbst dann das Ufer um, dass es wieder anders ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich mache das jetzt so laienmäßig, formuliere ich das jetzt, aber erklär uns das mal.
Also,
passiert.
Erstmal ja, natürlich Konzepte entwickelt, die zeigen, wo die Defizite sind. Beispielsweise, wir haben Uferverbau im Gewässer, also Defizit Uferverbau. Wir müssen den Uferverbau rausreißen. Das wird nicht mehr mit den Spaten gemacht. Das wird mit großen Geräten mitunter gemacht, also mit Baggern, 5-Tonnen-Bagger, 12-Tonnen-Bagger etc. Da gibt es fast keine Grenzen. Also in meiner Gewässermorphologie behandle ich dann die Ufer. Ich schaue mir an, wie müssten sie eigentlich natürlich sein. Verbaute Zustand ist natürlich der schlechteste Zustand. Das versuche ich immer wieder rückwirkend zurückzubauen oder zurückbauen zu lassen. Und dann letzten Endes ist auch noch ein Hauptteil meiner Aufgabe, ich versuche das persönlich immer wieder Struktur einzubringen. Viele machen das so, die bauen das den Verbau raus und dann ist das für die Maßnahmen zu Ende. Weil wir haben ja den Verbau rausgenommen. Aber nee, es muss noch weiter gedacht werden. Es werden Strukturelemente eingebaut, Bruchsteine beispielsweise. Da gleiche ich erstmal ab. Gibt es grobe Steinstrukturen schon in guten Zuständen in diesem Gewässerbereich? Dann gucke ich mir diese Referenzstrecken an, also diese natürlichen Strecken von dem Gewässer. Guck, okay, dort sind Grobstrukturen drin. Die würde ich in meinen Maßnahmenbereich mit reinnehmen, beispielsweise wirklich Bruchsteine mit einbringen. Vielleicht mal eine Lenkbuhne einbauen, dass man mal wieder den Strömungsstrich verändert, dass dort auch Diversität gegeben ist, dass sich Kolke bilden, dass sich auch eine Kornfraktionierung ausbilden kann. Also dass wirklich ein Habitat für Fische und auch für unsere Wasserinsekten gegeben wird. Ja, und da geht das eigentlich richtig zur Sache. Und wir sind auch im Gewässer, oder ich bin dann viel am Gewässer und ja, versuchen dann den natürlichen Zustand wieder zu suggerieren.
Ja, super. Jetzt haben wir auch schon wieder 50 Minuten rum und aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe nochmal 5 Fragen vorbereitet, die dauern auch nochmal ein paar Minuten. Also an der Stelle würde ich sagen, dass wir mal zu den letzten Fragen kommen.
Aber sehr interessant bis jetzt. Da kann man noch 1000 weitere Fragen stellen.
Es ist unglaublich, ne?
Ja, also das ist schon gar nicht so. Ich hätte nur so mit den, dass man bestimmte Uferformen dann zu bestimmten Strömungen führen und das Gewässer sich dann selber irgendwie wieder renaturiert. Früher hat man einfach ein paar Steine auch reingeschmissen. Heute ist diesen Schauberger-Effekt, da habe ich mal von dem Herrn Geiger in Öhringen, der hat das mal erklärt, der hat extra so eine Schulung mitgemacht, wie er an welchen Randbereichen von Gewässern große Findlinge reinlegen muss, damit sich dieses Gewässer wieder natürlich ausbreitet. Und da, so richtig so mit Bagger sind die da 2 Wochen reingegangen und haben dieses Gewässer dann neu ausgebaut und haben sich vorher einen Plan gemacht, wie das aussehen soll. Und das war sehr interessant, das mal anzuhören, was man da alles so mit so einem Gewässer machen kann.
Ja. Fast keine Grenzen gesetzt, auch mal einen Baum ein Gewässer zu belassen, den zu
sichern. Außer finanzielle? Oder ist finanziell für euch ein Problem? Oder ist das eine Herausforderung? Oder sagt ihr, wir kriegen schon die Kohle, die wir brauchen für sowas? Gibt es da Grenzen, Restriktionen?
Dann wird einfach die Abwasserabgabe erhöht.
In dem Fall kann ich jetzt keine Antwort geben, was
ist. Okay, alles klar. Okay.
Weil ich kann ja nur als Privatperson antworten und das geht jetzt in den Berufsbereich also, rein.
Gut. Also die haben Kohle ohne Ende. Daniel, die haben Kohle ohne Ende.
Ja, aber jetzt kommen wir doch zu den 5 Fragen. Das sind auch persönliche Fragen, also keine Angst. Jetzt haben wir auch viel über Temperatur und so weiter gesprochen, aber was sind aus deiner Sicht neben der Temperatur die wichtigsten Parameter für die Einleitung in ein Gewässer von einer Kläranlage?
Wichtigsten Parameter. Vor einigen Jahren war das noch der Phosphorgehalt für mich, weil ich habe das so beigebracht bekommen, dass ein hoher Phosphorgehalt die Eutrophierung mit anheizt, steigert. Also ich schaue immer noch auf die Phosphorwerte und
Stickstoffwerte. Ja, an der Stelle mal stopp, ne? Nimm uns mal mit, was die Eutrophierung ist.
Okay, Eutrophierung, okay. Das ist mal ganz plakativ gesagt die Veralgung. Die Veralgung des Fließgewässers. Also wir haben ja eigentlich Kiese, Sande, wir haben Grobstrukturen. Das ist alles in Bewegung. Und wenn es eutrophiert, kommt es dazu, dass sich ein Algenteppich bildet. Faseralgen sind das mitunter. Im Fachbegriff redet man von Periphyton. Und das deckelt einfach das Gewässer ab. Es gibt auch mitunter, dass sich Algen wirklich Phytoplankton, also Schwebealgen mitbilden, blaue Algen etc. Das ist dann der ganz schlimme Fall auch mit. Aber ich sehe es ja auch, dass unsere Gewässersohle einfach veralgt durch die erhöhten Nährstoffgrundlagen, die wir dort hat.
Okay.
Ja, das sind also zwei Parameter, die ich mit betrachte. Und jetzt gucke ich auch immer mal noch mit Schwermetallbelastung mit rein. Das Quecksilber ein Parameter, den ich angucken würde, weil der sehr toxisch wirkt bei Fischen. Ja, an sich, mich würde jetzt noch interessieren, der Hormongehalt von der Antibabypille, das kann man ja alles bestimmen, aber das sind halt keine Standardparameter. Das legt man ganz schwer raus. Das würde mich nur interessieren.
Wir beschäftigen uns halt noch mit dem Thema Rattengift, weil wir damit viel zu tun haben, weil über die Regenüberläufe halt viel von diesem Rattengift aus dem Kanal in die Flüsse dann auch eingetragen wird. Und da gibt es ja auch große Untersuchungen, dass sich das auch ansammelt. Ne? Aber Daniel, du wolltest weiter fragen.
Ja, ich hätte jetzt so die Parameter Nitrat und Nitrit oder so noch erwartet. Aber ist ja auch egal.
Kennt ihr mal, also ja, Nitrat, Nitrit ist ja hoch diskutiert worden, wie sich dann die Nitritwerte entwickeln im Gewässer. Ist ein totales Fischtoxin-Nitrit. Ich muss aber sagen, in meinem Bereich habe ich da jetzt noch keine Restriktion erlebt, dass es zum Fischsterben kam oder dass wir irgendwo im Hinblick der biologischen Komponente oder Qualitätskomponente da irgendwelche Probleme hatten. Aber an sich sollte man auf alle Fälle im Blick haben, also zu hohe Nitratwerte, wenn es dann doch zu Nitritbildung kommt.
Jetzt haben wir ja gemerkt, du kennst dich ziemlich aus mit den Parametern und wie die Gewässer allgemein, in welchem Zustand die sind. Jetzt nenn uns doch nochmal drei Geheimtipps. Wir haben jetzt schon einmal gehört, aus welchem Gewässer du keinen Fisch essen würdest. Nenn uns doch mal drei Gewässer in Deutschland, aus dem wir Fische ganz in Ruhe essen können. Ganz unbedenklich.
Wiesgewässer oder Standgewässer?
Mach so, wie du denkst.
Standgewässer. Ich kann dann den Stürmtaler See sehr empfehlen. Kennen Sie den? Den Stürmtaler See? In Leipzig, das ist ein Tagebau-Folgesee. Ja. Und ist ein Touristenmagnet und ist ein sehr, sehr guter See, rein von der Hydrochemie, ein sehr attraktiver See. Sehr fischarm, also man kann nicht viel fangen, aber wenn man was fängt, dann ist es zu empfehlen, auch kann man den auch genießen.
Ich kann mal übrigens eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal mit Freunden einen Roadtrip gemacht durch Deutschland, auch durch andere Länder, auch schon verschiedene Roadtrips damals gemacht. Und da sind wir in Leipzig angekommen. Das war irgendwie schon nachts und wir wollten dann irgendwo, weiß ich nicht, noch hinfahren, uns irgendwas mieten, haben nichts mehr gefunden und wollten dann Zelte aufschlagen. Und dann da haben wir so einen Baggersee gefunden. Ne? Irgendwo sind wir in den Wald reingefahren, haben dann einen Baggersee, vielleicht ist das auch der See, den du gerade beschreibst. Ne? Da waren wir dann an so einem Platz, und das müsst ihr euch so vorstellen, das ist wie so eine Steilküste. Und unten im Tal war dann dieser See. Das war wie so ein Talsee, keine Ahnung. Und es war einzigartig und dann stand da dieses Schild Naturschutzzone. Und von dem einen Kumpel, die Mutter, die arbeitet bei der Naturschutzbehörde. Und da haben wir die angerufen, ob wir hier zelten können. Und dann hat sie gesagt, mach das bloß nicht. Mach das bloß nicht und dann sind wir weitergefahren.
Äußerst mutig, in so einem Gebiet zu zelten.
Das haben wir auch nicht gemacht, aber das war echt ein richtig guter Anblick.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt die Story und ihr zeltet dann doch und sind dann im Knast gelandet und so, aber ihr habt einfach nicht da gezeltet.
Also die Story geht übrigens noch weiter. Wir sind dann ein Stückchen weitergefahren in einem Wald, haben dort gezeltet.
Und dort, dann seid ihr in den Knast gekommen.
Ja, pass auf, dann kam der Jäger und hat uns vertrieben am nächsten Morgen. Und dann haben wir uns noch festgefahren und die Schlussanekdote war, dass der Jäger uns rausziehen musste, der uns davor zusammengeschissen hat. Aber naja, so war das vor 10 Jahren.
Damals. Als das Gras noch grün war, der Himmel noch blau.
Genau. Ich kann ja übrigens mal ein Bild reinsetzen von dem See. Ich habe, glaube ich, noch Bilder, wo ich damals an dem See bei Leipzig stand.
Hast du eigentlich schon ein Bild von uns gemacht, Daniel?
Nee, das kommt gleich noch.
Solltest du vielleicht noch machen.
Okay, das war jetzt ein Tipp. Vielleicht fallen dir noch welche ein und dann schreibst du oder sagst du nochmal. Aber jetzt kommen wir nochmal zur nächsten Frage. Was hältst du eigentlich von der Idee? Die gibt es ja auch schon, gereinigtes Kläranlagenwasser wieder direkt dem Grundwasserspiegel zuzuführen. Also im Sinne von maximaler Gewässerschutz.
Gar nicht ins Gewässer einleiten. Versickern lassen ins Grundwasser.
Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Man darf nicht vergessen, dass das Grundwasser fast vergleichbar mit unserem Fließgewässer ein Riesenökosystem ist. Wir haben viele Grundwasserorganismen, die wir betrachten müssen, die letzten Endes auch wieder, die sind noch temperaturempfindlicher, weil die Temperaturen von 9 bis, sagen wir, 14 Grad Celsius maximal tolerieren. Da müsste man sehr, sehr scharf gucken, inwieweit man nun dann das Ökosystem Grundwasser oder den Lebensraum Grundwasser beeinflussen. Aber ich weiß, da wird gerade vom Bundesministerium für Umwelt viel erforscht, inwieweit das Einfluss nimmt. Ich kann nur sagen, wir müssen auf die Temperatur achten und auch die einzuleitenden Stoffe wieder um. Weil letzten Endes, wenn das Grundwasser, wenn die Organismen nicht ordentlich funktionieren, ist die Selbstreinigung des Wassers erstmal schon geringer. Das bedeutet dann letzten Endes, das Wasser, was im Grundwasser eigentlich normal gereinigt wird, kommt etwas ungereinigter wieder in das Fließgewässer, wird diffundiert ja wieder durch das Interzial in den Fließgewässerkörper. Letzten Endes ist es wieder, man zieht den Rattenschwanz wieder mit.
Daniel, du musst wirklich richtig Reuse machen. Das Abwasser so reinigen und dann wieder ins Trinkwassersystem einspeisen. Dann macht es Sinn.
Okay. Da werde ich nächstes Mal bei der Frage noch ein bisschen genauer. Okay, haben wir verstanden. Jetzt, was würdest du sagen für den Gewässerschutz? Öffentliche oder private Kläranlagenbetreiber?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Haben wir im Studium Stunden diskutiert darüber. Also, ich bin ganz ehrlich. Ich möchte lieber das Know-how bei den Meistern haben. Also wirklich das Abwasser in zentralen Kläranlagen, weil wir doch dort gerade mit der vierten Reinigungsstufe, das ist das Essentiellste, dort müssen wir hin und das können wir nur in großen Anlagen bewältigen. Und da muss auch Fachpersonal hin. Das sind die ganzen Ingenieure, die da wirklich Spezialisten sind. Die gehören dahin und die sollen auch das Abwasser reinigen. Ich sehe das im privaten Bereich, gerade bei diesen Bio-Kläranlagen. Bei aller Liebe, wir müssen doch ganz ehrlich sein, die Werte, die kontrolliert doch kaum jemand. Und wenn das einmal im Jahr kontrolliert, das ist doch völlig trivial. 364 Tage läuft das Wasser so rein und wir haben ganz viele punktuelle Quellen sozusagen oder Einflüsse im Gewässer. Und wenn ich jetzt mir überlege, okay, diese ganzen punktuellen können wir zentriert in einer großen Anlage sehr, sehr gut klären und sehr, sehr gut behandeln und geben es dann an einer Stelle wieder gereinigt rein, ist es aus meiner Sicht effektiver als die ganzen punktuellen Kleinkläranlagen, die manchmal sehr, sehr gut reinigen. Es gibt ja auch Musterbeispiele, wo das herrlich funktioniert. An den anderen Beispielen, da geht das schon los, wenn dort 10 Omas mit in dem Block wohnen und dort in diese biologische Kläranlage mit rein urinieren. Das haut den ganzen Biorhythmus in dem System durcheinander, durch die Medikamente etc. Und das zerstört ja wieder die Reinigungskraft. Also leiten wir dort das blanke Abwasser rein. Keiner kontrolliert es. Ich sag mal, in so einem großen Abwasserunternehmen kontrolliert ja jemand auch die Abwasserwerte. Wir haben ja doch die volle Kontrolle. Also ich muss ehrlich privat sagen, einzelne Kläranlagen, wenn sie denn funktionieren, okay. Aber ich bin sicher, dass das nicht ganz so optimal verläuft. Also deswegen.
Vielen Dank für dieses emotionale Statement. Ja. Und wer kennt sie nicht? Die 10 Omas um die Ecke.
Ja, ihr lacht. Also ich weiß.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was Clemens, wir haben es ja heute schon mehrmals hinter uns, Niklas triggert. Also ich fand das auch sehr gut. An der Stelle machen wir mal weiter. Also wir haben ja auch verschiedene Systeme, ne? Misch- und Trennsysteme. Wofür wärst du in dem Sinne?
Misch- und Trennsysteme. Ich würde da vielleicht erstmal noch fragen wollen, wie seht ihr dann die Hochwassermischwasserentlastung? Die ist in solchen Systemen, das ist ja mit
beim Trennsystem gibt es keine Hochwassermischwasserentlastung. weil du ja einen Regenwasserkanal hast, wo das Regenwasser gesammelt wird, und im Schmutzwasserkanal fließt wirklich nur Schmutzwasser. Das heißt, du hast keine beim Trennsystem keine Mischwasserentlastung.
Okay, das sehe ich ein bisschen kritisch da. Wenn wir keine Trennung haben bei Regenwasser, okay, klingt erstmal, muss man nicht behandeln, alles gut. Aber es kann ja mitunter auch, wenn es jetzt von der Straßenabwässer ist.
Ja, klar, das wird ja dann heute so geregelt im Trennsystem, dass du zum Beispiel von hochbelasteten Straßen das Wasser nicht einfach so einleiten darfst, sondern zum Beispiel über belebte Bodenzone, Bodenretentionsfilter versickern musst und so weiter. Ne? Also dann musst du das Wasser trotzdem Regenwasser behandeln, aber halt eben nicht mehr Abwasser. Ne? Also Hintergrund der Frage ist ja zum Beispiel, es gibt ja Vor- und Nachteile im Mischwasser-Trennkanal. Und deswegen ist halt die Frage, wofür du bist.
Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Müsste ich mich nochmal vertiefend einlesen, in was jetzt die Vorteile sind und vor allem, was letzten Endes eingeleitet wird, also wie sich das verhält. Das Trennsystem ist mir schon mal sympathischer, weil wir dort nochmal, wenn das wirklich vorbehandeltes Regenwasser ist oder naja, fast artloses Regenwasser ist, dann haben wir natürlich eine wunderbare Ableitung. Da weiß ich nur nicht, wie sich das im Hochwasser verhält, wenn wir dann zack, zack das Wasser wieder ableiten lassen. Aus den versiegelten Flächen. Aber an sich so eine Trennung ist nicht schlecht. Ist natürlich aus Betreibersicht bestimmt besser, weil man ja dann das wirklich belastete Wasser, die Menge ein bisschen reduziert und das besser kalkulieren kann oder bessere Reinigungsverfahren anwenden kann. Also wenn wir dann letzten Endes durch dieses Verfahren, durch dieses Trennungsverfahren bessere Abwasserwerte suggerieren kann, dann lieber so ein Trennverfahren.
Aber jetzt nochmal die letzte Frage, die ist wieder sehr persönlich. Welches Wasser trinkst du privat? Aus der Leitung, aus PE-Wasserflaschen oder aus Glaswasserflaschen?
Also ich trinke grundsätzlich Leitungswasser. Grundsätzlich. Das schon seit Jahren. Weil, hat mehrere Gründe, es ist erstmal viel besser untersucht als alle anderen Wasserressourcen. Also Mineralwasser wird beispielsweise maximal einmal im Monat untersucht. Das normale Quellwasser, das wird fast gar nicht untersucht. Also wir haben den größten Schutz oder die beste Kontrolle in der Trinkwasserversorgung. Also deswegen trinke ich es. Und vor allem PPE-Flaschen. Ja, PPE ist krebserregend und löst sich wunderbar im Wasser. Also alle Menschen, die jetzt ihre Cola trinken oder ihr Wasser aus Plastikflaschen, gerade aus solchen weichen Plastikflaschen, denen kann ich nur raten, hören Sie sofort damit auf. Das PPE verbleibt das ist ja ein Weichmacher. Der ist in dem Plastik enthalten und der löst sich über Jahre. Ich weiß nicht, haben wir die Zeit? Ich könnte noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Eine ganz kurze.
Na klar, die ist als Outtake dann mit drin.
Ja. Die
für alle, die jetzt Gänsehaut haben, ne, schalten aus. Ansonsten der Rest bleibt dran.
Genau. Vielleicht eine kleine Geschichte. Wir hatten in der Familie mal eine Bauphase und da haben wir noch Wasser aus Plastikflaschen getrunken, wohl bemerkt. Und ich hatte mal als junger Stift die Plastikflasche oben im Dachboden vergessen. Und die lag dort 2 Monate in der Sonne. Und nach 2 Monaten ergriff mich der Durst und ich dachte, ja, ich muss was trinken und sehe die Flasche dort handvoll noch. Das ist mein Glückstag. Bin dort hingegangen, habe die aufgemacht, die hat auch noch geklackt, es war noch verschlossen. Und habe zum Glück noch mal vorher dran gerochen. Das hat nach Aceton gerochen. Bin dann runter zu meinem Vater und habe gesagt, sag mal, ist ganz schön mutig, hier so eine volle Trinkflasche mit Aceton hinzustellen im Sommer. Hätte ich jetzt hier einen Schluck genommen. Und es war kein abgefülltes Aceton. War einfach mal Wasser, was 2 oder 3 Monate in der Sonne stand, in einer Plastikflasche. Also seitdem war ich sehr, 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 sehr.
Das kann ich gar nicht glauben, dass diese Konzerne wie Coca-Cola nicht unser Bestes wollen.
Nee,
das kann ich auch nicht. Kann ich glauben. Gar nicht glauben. Die wollen doch nur, dass wir Party und Stimmung und Spaß haben und was Nettes trinken.
Genau.
Deswegen an dieser Stelle sei gesagt, trinkt euer Bier aus Glasflaschen. Da trinkt ihr es ja auch nicht aus Flaschen. Also von daher, vielen Dank, Clemens, dass du mit dabei warst. Willst du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
Ja, sehr gern. Also was ich nur mitgeben kann, wir sind eine Gemeinschaft. Biologen, Siedlungsabwasser, Ingenieure etc. Wir sind eine Gemeinschaft und wir haben ein Ziel. Wir wollen ja unsere Gewässer gut übergeben für die nächsten Generationen. Also ich bitte Sie, einfach entspannt zu bleiben, wenn doch mal ein kritischer Biologe ankommt oder eine Biologin. Bleiben Sie ruhig, kommen Sie ins Gespräch. Und wir wollen ja alle an einen Strang ziehen, letzten Endes. Und es geht auch nur gemeinsam. Ich kann nicht ohne Sie überleben in meinem Fachbereich. Ich brauche die Abwasserbehandlung. Es geht nicht ohne diese. Und deswegen, es muss eine Symbiose stattfinden. Und die gibt es ja zum Glück schon. Und deswegen mein Appell, bleiben Sie da standhaft und haben Sie immer ein offenes Ohr, damit wir gemeinsam vorankommen in der Wissenschaft und auch in der Umsetzung.
Alles klar.
Lehmanns, mit 25, ey.
Echt.
Gutes Schlusswort.
Finde ich auch. Klaus, du brauchst gar nichts mehr sagen. Also, aber deine letzten Worte.
Ja, Pantarei, Leute. Das Wasser fließt immer bergab.
Bis dann. Ciao.
Ciao.